Ja, wir wollen etwas lesen aus diesen schon erwähnten drei Kapiteln, die unterschiedlicher eigentlich kaum sein können. Das sind ja nun drei völlig verschiedene Botschaften in diesen drei Kapiteln, die jetzt vor uns sind. Ich kann das natürlich nur so im Groben ein klein wenig behandeln. In der Regel brauche ich mehr als eine Stunde für ein Kapitel. Jetzt habe ich eine Stunde für drei. Wir wollen etwas lesen aus 1. Mose 9. Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde, und die Furcht und der Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Alles, was sich auf dem Erdboden regt, und alle Fische des Meeres, in eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut sollt ihr nicht essen. Und wahrlich, euer Blut nach euren Seelen werde ich fordern. Von jedem Tier werde ich es fordern, und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Vers 12. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist. Auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken, und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Vers 18. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Und Ham ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs, und von diesen aus ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah fing an, ein Ackerbauer zu werden, und pflanzte einen Weinberg. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken. Und er entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Oberkleid und legten es beide auf ihre Schultern und gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters, und ihre Angesichter waren abgewandt, und sie sahen die Blöße ihres Vaters nicht. Und Noah erwachte von seinem Wein und erfuhr, was sein jüngster Sohn ihm getan hatte. Und er sprach: Verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre. Und alle Tage Noahs waren 950 Jahre, und er starb. Und dies sind die Geschlechter der Söhne Noahs: Sem, Ham und Japhet. Es wurden ihnen Söhne geboren nach der Flut. Vers 20. Das sind die Söhne Hams nach ihren Familien, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, in ihren Nationen. Und Sem, dem Vater aller Söhne Hebers, dem Bruder Japhets, des Ältesten, auch ihm wurden Söhne geboren. Die Söhne Sems, Elam und Assur und Arpaksat, und Lut und Aram, und die Söhne Arams, Uz und Hul und Geta und Masch. Und Arpaksat zeugte Schelach, und Schelach zeugte Heber. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Und der Name seines Bruders war Joktan. Vers 32. Das sind die Familien der Söhne Noahs nach ihren Geschlechtern, in ihren Nationen. Und von diesen aus haben sie sich nach haben sich nach der Flut die Nationen auf der Erde verteilt. Und die ganze Erde hatte eine Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und wohnten dort. Und sie sprachen einer zum anderen, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihnen als Stein, und das Erdharz diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den Himmel reicht, und machen wir uns einen Namen, dass wir nicht zerstreut werden über die ganze Erde. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm zu sehen, und die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, dass sie einer des anderen Sprache nicht verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Vers 10. Dies sind die Geschlechter Sems. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachsad, 2 Jahre nach der Flut. Und Sem lebte, nachdem er Arpachsad gezeugt hatte, 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Vers 16. Und Heber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Und Heber lebte, nachdem er Peleg gezeugt hatte, 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und Peleg lebte 30 Jahre und zeugte Regu. Und Vers 26. Und Tara lebte 70 Jahre und zeugte Abram, Nahor und Haran. Soweit einmal das Wort Gottes. Das sind ja, ich sag mal, ganz interessante Kapitel, die wir jetzt hier vor uns haben. Sozusagen das Ende dieser biblischen Urgeschichte. Und diese Verse beschreiben uns jetzt endgültig, warum die Erde so ist, wie sie ist. Und gleichzeitig lernen wir hier, was die Bedeutung des Alten Testaments ist. Denn wenn man diese Verse jetzt sehr sorgfältig gelesen hat, dann stellt man fest, dass hier die chronologische Reihenfolge an mehreren Stellen unterbrochen wird. Ja, wenn das Alte Testament lediglich ein Geschichtsbuch wäre, dann würden wir erwarten, dass das alles in einer zeitlich richtigen Reihenfolge geschrieben wird. Aber wir merken hier in diesen Kapitel 9 bis 11, dass diese geschichtliche Reihenfolge mehrmals unterbrochen wird. Das heißt also, es gibt im Wort Gottes noch eine zweite Reihenfolge, die nicht geschichtlich ist. Und das ist eine Reihenfolge, die ist, ich will mal sagen, moralischer Art. Also eine Reihenfolge, die deswegen gewählt wurde, damit dieses Alte Testament direkt zu dir und zu mir spricht. Denn das ist ja etwas, was wir nie vergessen dürfen. Und ich meine, ich habe das letztes Mal auch schon gesagt, dass das Alte Testament in erster Linie für dich und für mich geschrieben ist. Wir denken vielleicht, das wäre für die Juden. Aber wenn wir nach 1. Korinther 9 gehen, da lernen wir ganz deutlich, dass das Alte Testament ein Buch ist, das wirklich für uns geschrieben ist. Denn in 1. Korinther 9, Vers 9, da kommt ja dieses Zitat aus dem Alten Testament, denn im Gesetz Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und jetzt kommt eigentlich sofort anschließend ein Satz, der uns fast allen auf den Lippen liegt. Anders ausgedrückt, was soll so ein Satz im Alten Testament? Und genau das ist hier der Nachsatz, der kommt am Ende von Vers 9. Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? Glaubt wirklich jemand, dass Gott das nur aufgeschrieben hat, weil Gott Interesse an den Ochsen hat? Das mag sicher auch sein, dass Gott Interesse hat an seinen Tieren, die auch Geschöpfe Gottes sind. Aber das wäre viel zu wenig. Und darum kommt in Vers 10, wird eine zweite Frage gestellt. Oder spricht er nicht durchaus unseretwegen? Und sofort kommt die Antwort, denn es ist unseretwegen geschrieben. Das heißt, diese Stelle zeigt uns ganz klar, dass das Alte Testament ein Buch ist, das für dich und für mich geschrieben ist. Natürlich nicht, dass wir all diese Dinge des Alten Testamentes buchstäblich praktizieren sollen, aber dass wir nie vergessen, dass das Alte Testament eine wichtige geistliche Belehrung für uns hat. Und das ist eben der Grund, warum auch das Alte Testament nicht nur in einer geschichtlichen Reihenfolge geschrieben ist, sondern in einer moralischen Reihenfolge. Und dafür durchbricht Gott manchmal die rein zeitliche Reihenfolge, wie wir das vielleicht in einem normalen Geschichtsbuch erwartet hätten. Also wir lernen hier schon jetzt am Ende von diesen Kapiteln sozusagen, wie wir das Alte Testament lesen müssen und was die Bedeutung dabei für uns ist. Nun gucken wir uns zunächst einmal diese einzelnen Kapitel etwas an. Zunächst mal Kapitel 9, was ja vom Prinzip her das Ende der Sintflut ist. Man könnte als Überschrift darüber setzen, auf der neuen Erde. Denn das war ja so, nachdem Noah aus dieser Arche stieg, da stand er auf einer völlig anderen Erde als vorher. Ich glaube, dass nichts und gar nichts mehr so aussah, wie das vorher auch der Fall gewesen ist. Zum einen war alles natürlich zerstört durch die Flut. Zum anderen gab es vielleicht schon Berge, die es vorher nicht gab. Vielleicht fingen auch schon die Kontinente an, sich langsam zu verschieben. Wir wissen das ja alles nicht. Aber eins ist sicher, dass diese Erde nicht mehr das Aussehen hatte wie vorher. Also Noah stand auf dieser neuen Erde und wir haben letztes Mal gesehen, das Erste, was er machte, ist, dass er diesen Altar baute am Ende von Kapitel 8. Dann in Kapitel 9 schließt Gott einen Bund mit Noah. Und zwar einen sehr, ich sag mal, einseitigen Bund. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Bündnisse im Alten Testament. Es gibt einmal einen Bund, ich sag mal, zwischen zwei Partnern, wo beide Seiten etwas erfüllen müssen. Aber es gibt auch manchmal sehr, sehr einseitig formulierte Bündnisse und das ist hier der Fall. Gott sagt nicht zu Noah, wenn du das und das tust, dann mache ich das und das. Sondern Gott schließt hier von sich aus einen Bund und sagt im Endeffekt dem Noah, was er tun wird und was Noah tun darf und was er nicht tun darf. Das Erste, was Gott erklärt, ist, dass er von jedem Tier, dass er jedes Tier der Erde als Speise benutzen darf. Nur das Blut darf er nicht essen. Etwas, was später im Neuen Testament in der Apostelgeschichte aufgegriffen wird. Und wo auch gezeigt wird, dass wir jedes Tier essen dürfen, nur das Blut, davon sollen wir nichts essen. Das Zweite, was Gott hier einführt, das ist nachher in Vers 6, dass Gott Regierungen einsetzt. Denn das ist das, ja, wenn hier in Vers 6, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Das heißt, Gott setzt hier tatsächlich auch Regierungen ein. Etwas, was später im Römerbrief aufgegriffen wird. Also diese beiden Dinge, die Gott hier einsetzt, wie dass man von jedem Tier etwas essen, dass man jedes Tier essen darf und dass Gott Regierungen einsetzt, auch das finden wir im Neuen Testament in der Zeit der Gnade. Wir stehen ja auch hier noch nicht in der Zeit des Gesetzes. Das Gesetz wird ja erst viel, viel später gegeben durch Mose. Hier stehen wir tatsächlich noch auf einem Boden, der nicht der Boden des Gesetzes ist. Und Gott gibt also gewisse Dinge, die sie tun dürfen, aber Gott gibt auch Grenzen, Gott gibt auch Regeln und zeigt auch gewisse Dinge auf, die sie nicht tun dürfen. Dann lesen wir das buchstäblich mit dem Bund in Vers 9. Dieser Bund, den Gott errichtet. Und Gott sagt ganz klar, was ein Kennzeichen dieses Bundes sein wird, dass es nicht noch einmal eine Flut geben wird, wodurch alles Leben vernichtet wird. Und damit ist auch völlig klar, was wir letztes Mal schon gesehen haben, dass diese Sintflut tatsächlich weltweit gewesen sein muss. Es gibt ja schon mal Menschen, meistens sind es Theologen, die behaupten, ja, die Flut, die war nur lokal. Aber wenn es tatsächlich nur eine lokale Flut gewesen wäre, dann müsste man erstens sich die Frage stellen, warum also Noah noch die Vögel mit in die Arche nehmen musste. Denn ich glaube, für einen Vogel ist es kein Problem, bei einer lokalen Flut mal eben wegzufliegen und sich in Sicherheit zu bringen. Es wäre so völlig unnötig gewesen, Vögel mit in die Arche zu nehmen. Aber das Zweite ist auch, dass dein Gott sein Versprechen, die Erde nicht noch einmal durch eine Flut zu vernichten, mehrmals gebrochen hätte. Denn wir haben sehr viele lokale Katastrophen, Flutkatastrophen. Wenn Gott aber hier sagt, dass eine solche Flutkatastrophe nicht noch einmal sein wird, dann muss es im Endeffekt eine weltweite Flut gewesen sein. Anders kann man sich das sonst überhaupt nicht vorstellen. Ja, das heißt also, Kapitel 9 zeigt uns am Ende, dass Gott diesen Bund macht und dass er in Vers 11 sagt, und keine Flut soll mehr sein, um die Erde zu verderben, dass es sich um eine weltweite Flut gehandelt haben muss. Denn so kleine örtliche Überflutungen durch Tsunamis oder wodurch auch immer, beobachten wir natürlich alle Jahre mal. Also das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, der uns zeigt, dass diese Sintflut tatsächlich weltweit gewesen ist. Gott bestätigt das durch diesen Regenbogen, den Gott in die Wolken setzt. Natürlich können wir Regenbogen heutzutage ohne Probleme physikalisch erklären, aber damals war es vielleicht zu diesem Zeitpunkt etwas Außergewöhnliches, denn wir lesen nichts davon, dass es jetzt hier zu diesem Zeitpunkt auch regnete, sondern dass Gott wirklich von sich aus diesen Regenbogen dort in den Himmel setzte als ein sichtbares Zeichen, als ein Zeichen, das ich nicht naturwissenschaftlich erklären kann, eben dafür, dass Gott hier diesen Bund bestätigt durch das Wunderhandeln Gottes. Vielleicht ein Nebensatz dazu. Wir dürfen nicht meinen, dass Wunder in der Bibel immer etwas ist, wo Gott Naturgesetze außer Kraft setzt. Natürlich haben wir solche Wunder. Ja, wenn der Schatten bei der Sonnenuhr bei Hiskia rückwärts ging, das ist natürlich ein Wunder, was ich nicht naturwissenschaftlich erklären kann. Oder wenn die Sonne stillstand, auch das ist ein Wunder, was ich nicht naturwissenschaftlich erklären kann. Oder auch diesen Stern von Bethlehem. Aber wir haben auch Wunder, die kann ich sehr gut naturwissenschaftlich erklären. Wenn David seinen Stein nahm und schleuderte, natürlich, da kann jeder eine Wurfparabel aufstellen, erklären, wie der Stein flog. Ja, das ist ja nicht etwas, was einem Naturgesetz widerspricht. Aber dass er traf und dass er genau an der richtigen Stelle traf, was vom Prinzip her sehr unwahrscheinlich war, darin liegt hier dieses Wunderhandeln Gottes. So, und vielleicht hat Gott auch hier einfach Naturgesetze genommen, um diesen Regenbogen dort sichtbar werden zu lassen. Aber trotzdem ist es eben ein Wunder, weil es vielleicht zu diesem Zeitpunkt einfach außergewöhnlich gewesen ist. Das heißt, in der Bibel an sich haben wir zwei Gruppen von Wundern. Einmal solche, die wir naturwissenschaftlich nicht erklären können, aber solche, die man eben schon erklären kann, aber dessen Eintreffen einfach beliebig unwahrscheinlich ist. Ja, und das ist vielleicht ein solches Wunder hier, dass man jetzt diesen Bogen dort in den Wolken sah. Und Gott sagt, immer wenn er jetzt, ich sag mal, so einen Regenbogen sieht, dann wird er sich an diesen Bund erinnern, den er mit Mose geschlossen hat. Man merkt also, dass von Gottes Seite alles hier in die Wege geleitet ist, dass Noah auf dieser neuen Erde auch wirklich zur Ehre Gottes leben konnte. Trotzdem passiert dann anschließend die Sünde, von der wir etwas gelesen haben, dass Noah, ja, ich sag mal, seine Selbstbeherrschung verloren hat. Er nahm etwas, was Gott gegeben hat, nämlich er nahm etwas von dem Weinberg und stellte daraus Wein her, trank von diesem Wein und er wurde betrunken. Nun, das Erste, dass Noah diesen Weinberg pflegte, war sicherlich nicht verkehrt. Wir haben damals schon gesehen, dass Gott schon die Arbeit eingesetzt hat vor dem Sündenfall. Ja, etwas, was wir ganz klar im ersten Buch Mose finden, in Kapitel 2, dass Gott dort dem Menschen nicht nur sagt, jetzt geh in den Garten Eden, setz dich in deinen Lehnstuhl und warte mal ab, was passiert, sondern dass Gott in Vers 15 ganz klar sagt, dass Gott den Menschen in den Garten Eden setzte, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also nicht nur, dass der Mensch den Garten bewahren sollte, sondern er sollte dort auch arbeiten und diesen Garten bebauen. Natürlich war das ein anderes Arbeiten als nach dem Sündenfall, aber Gott hat damit die Arbeit eingesetzt vor dem Sündenfall. Und dann ist es völlig klar, dass wenn jetzt hier ein solcher Weinberg war und Noah ein Ackerbauer geworden ist in Vers 20, dass er natürlich sich dann auch um diesen Weinberg bemühte. Er pflanzte diesen Weinberg, er stellte aus diesen Trauben Wein her und er trank von diesem Wein. Und auch das war nicht etwas, was Gott irgendwo im Alten Testament oder im Neuen Testament verbietet. Der Wein ist ja sogar ein Bild von der irdischen Freude. Das heißt also schon von einer gewissen Art der Freude, die Gott gibt. Also das Problem war nicht, dass Noah hier etwas Wein trank. Das Problem war, dass Noah seine Selbstbeherrschung verlor und dass er eben nicht etwas Wein trank, sondern dass er sich betrank. Und das ist hier, ich sag mal, der Ursprung für die Sünde, die anschließend passiert. Also der Ursprung für die Sünde war, dass man seine Selbstbeherrschung verlor. Und wie oft ist das auch in unserem Leben der Ursprung für Sünde? Dass man seine Selbstbeherrschung verliert. Es ist sicherlich keine Sünde, einen Computer zu benutzen. Es ist auch keine Sünde, ins Internet zu gehen. Aber man kann seine Selbstbeherrschung verlieren. Und dann kann das plötzlich sehr schnell zur Sünde werden, indem man sich mit Dingen beschäftigt, die nicht gut sind, indem man sich Bilder anguckt, die nicht gut sind. Also nicht das eigentliche Medium an sich ist das Problem, sondern das Problem ist oft, dass wir keine Kraft haben, der Sünde zu widerstehen. Vielleicht, weil wir solche Dinge oft ohne ein entsprechendes Gebetsleben führen. Und dann ist es natürlich für den Teufel auch nicht sehr schwer, unsere Schwachpunkte zu finden und daran anzuknüpfen und uns dann zu Fall zu bringen. Und so war das im Endeffekt hier auch. Er betrank sich, das Ganze nahm seinen Lauf in Vers 21, er entblößte sich. Und dann kommt Ham, der jüngste Sohn von Noah, und er sieht das Ganze. Das war sicherlich etwas, wo er vielleicht gar nicht zukonnte, dass das plötzlich geschah. Aber das ist ja nicht das einzige Problem, was Ham hatte, sondern das Hauptproblem, das haben wir nachher in Vers 22, wo es heißt, und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen Brüdern. Ja, wenn es nur so da stehen würde, dann würde man sich vielleicht noch fragen, warum anschließend dieses harte Eingreifen Gottes. Es heißt aber nicht, und er berichtete es seinen Brüdern, sondern es heißt dort, das ist eine seltsame Formulierung, er berichtete es seinen Brüdern draußen. Und dieses Wort draußen ist das entscheidende Wort. Das heißt im Endeffekt nichts anderes dieser Ausdrucksweise, als dass er ein Gerücht verbreitete. Er machte also vom Prinzip her nichts anderes, als dass er schlecht über seinen Vater draußen redete. Das ist hier die Bedeutung. Also wer er zu seinen Brüdern ging, sagte, es gibt hier ein Problem, das und das ist passiert, was können wir jetzt hier tun, dass das, ich sag mal, ein konstruktives Gespräch gewesen wäre, um sich auch Hilfe zu holen, sähe das völlig anders aus. Aber die Formulierung ist hier ganz klar, dass er es seinen Brüdern berichtete, eben die draußen. Also die nicht nur die draußen waren, sondern er berichtete es draußen. Und das ist diese Sünde, die hier in seinem Leben passiert. Nicht nur, dass er das sah, sondern dass er das auch noch draußen rum erzählte. Und vielleicht deswegen auch dieses harte Eingreifen Gottes anschließend. Vielleicht wundert man sich überhaupt, dass Gott so hart eingreift. Vielleicht wundert man sich sogar, ob Gott nicht ungerecht ist. Ja, denn scheinbar geht Noah hier straffrei aus. Wir hätten ja eigentlich erwartet, dass jetzt Gott erstmal mit Noah einiges zu besprechen hat und dass vielleicht Noah jetzt hier erstmal unter diesem Gericht Gottes steht. Aber wenn man diese Verse oberflächlich liest, da könnte man den Eindruck gewinnen, als würde Noah straffrei aus dieser ganzen Sache hier rausgehen. Und der Einzige, der Schwierigkeiten hat, ist noch nicht mal mehr Ham, sein Sohn, sondern der Sohn von Ham. Denn das Gericht, was ja anschließend kommt in Vers 25, was da Noah sogar selbst noch ausspricht, ist: verflucht sei Kanaan. Nun, seinen eigenen Sohn konnte er natürlich nicht mehr verfluchen, weil natürlich Gott ihn vorher oder Noah ihn auch gesegnet hatte am Anfang. Es ging gar nicht mehr. Gleichzeitig dürfen wir eins nicht vergessen, ist das hier auch eine prophetische Aussage über Kanaan. Aber kommen wir zunächst einmal zu diesem Punkt zurück, ob ein Noah tatsächlich straffrei ausgegangen ist. Und ich sage, die Antwort ist klar, nein, er ist es nicht. Wir lesen das am Ende in diesem Kapitel eigentlich nur in einem einzigen Satz. Und der ist sehr markant am Ende von Vers 29. Und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre. Und alle Tage Noahs waren 950 Jahre und er starb. Merken wir, wie diese Geschichte endet? Diese Geschichte von diesem treuen Mann, die endet mit zwei Aussagen. Das erste ist, dass er nach dieser Sinnflut noch 350 Jahre lebte, das heißt noch ungefähr ein Drittel seines gesamten Lebens. Und erfahren wir irgendetwas aus diesen 350 Jahren, die Noah noch lebte? Nein, wir erfahren nichts. Sozusagen, als wenn Gott sagen würde: ich konnte diesen Noah während des letzten Drittels seines Lebens nicht mehr gebrauchen. Wir lesen ja auch überhaupt nichts davon, dass Noah mit seiner eigenen Sünde zu Gott kommt und ihm sagt, was er falsch gemacht hat. Das ist hier das Gericht Gottes. Ein Drittel seines Lebens konnte Gott diesen Noah nicht mehr gebrauchen. Sonst müsste man sich die Frage stellen, warum es hier so ausdrücklich heißt: und Noah lebte nach der Flut 350 Jahre. Das hätte jeder mit ein bisschen Rechenwissen auch rausgekriegt, wenn es am Ende heißt, die Tage Noahs waren 950 Jahre. Wir haben ja vorher die Angabe, dass die Sinnflut begann, als er ungefähr 600 Jahre alt war. Und das ist sicherlich nicht schwer herauszubekommen, dass es dann noch 350 Jahre nach der Sinnflut er noch weiterlebte. Aber dass Gott das hier so ausführlich betont, er lebte nach der Flut 350 Jahre und er starb. Das heißt im Endeffekt, Gott konnte ihn nicht mehr gebrauchen wegen dieser Sünde, die Noah in seinem Leben getan hatte und vielleicht nie bekannt hatte. Jedenfalls lesen wir nichts davon. Das heißt, Noah stand auch unter diesem Gericht Gottes. Und Noah ist überhaupt nicht straffrei ausgegangen. Das ist der große Unterschied zu Henoch. Aber in einem Punkt sind Noah und Henoch gleich. Von beiden heißt es, er wandelte mit Gott. In der Kapitel 5 und 6, 5 Vers 22, und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Kapitel 6, Vers 9, das ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Beide hatten diesen Startpunkt in ihrem Leben, wo Gott bezeugte, dass sie mit Gott wandelten. Jetzt kommt der große Unterschied. Bei Henoch lesen wir es noch ein zweites Mal, nämlich in Vers 24 von Kapitel 5. Und Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Henoch ist das Bild von einem Gläubigen, der in seinem Leben einen Startpunkt hatte, wo er mit Gott wandelte und dann während seines Lebens bei Gott blieb. Das heißt nicht, dass Henoch nicht auch Fehler in seinem Leben gemacht hatte. Aber er bekannte sie vielleicht, er lebte in der Gemeinschaft mit Gott und so hatte er seinen Startpunkt und seinen Endpunkt. Und das Kennzeichen war, er wandelte mit Gott. Und Gott nahm ihn weg. Das heißt ja nicht, und er starb. Und bei Noah lesen wir es nur einmal. In Kapitel 6, Vers 9 habe ich eben gelesen, er wandelte mit Gott. Und sein Ende ist völlig anders. Und er starb. Noah ist in diesem Falle das Bild von einem Gläubigen, der einen guten Anfang hatte, aber der nicht bei Gott geblieben ist. der dann doch irgendwann eigene Wege ging und wo dann Gott dieses Urteil über seinen treuen Diener doch so, ich sag mal, ausführen, beschreiben musste. Es ist für dich und für mich geschrieben. Es ist schon, ich sag mal, eine ernste Botschaft, ja. Es ist ein wichtiger Punkt, dass ich mit Gott beginne. Aber der zweite Punkt ist, dass ich auch dann in der Gemeinschaft mit Gott bleibe und nicht plötzlich am Ende meines Lebens aufhöre, in der Nachfolge von Gott mein Leben zu führen. Also Noah ist nicht jemand, der hier straffrei ausgeht. In Vers 25 wird dann dieses Gericht eben über Kanaan ausgesprochen. Und ich denke, in erster Linie ist das auch eine prophetische Aussage, denn das waren natürlich die anderen Völker, die nachher auch in diesem Land Kanaan wohnte, was das Volk Israel in Besitz nehmen sollte. Gott kennt natürlich hier zu diesem Zeitpunkt schon die gesamte Weltgeschichte. Gott weiß im Endeffekt genau, was passiert. Und so spricht hier Noah diesen Fluch über Kanaan und im Endeffekt dann auch seine Nachkommen aus. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und das ist etwas, was wir später in der Geschichte des Volkes Israel immer wieder beobachten. Auch wenn sie nie die Kraft hatten und nie diesen Gehorsam besaßen, die Kanaaniter wirklich vollständig aus ihrem Land zu vertreiben, ein Auftrag, den Gott ganz klar gab, war es aber am Ende doch so, dass sie im Endeffekt häufig Knechte von Israel gewesen sind. Also wir haben hier schon eine weitere wichtige Seite des Alten Testamentes, dass es nicht nur geschichtlich wahr ist, dass es nicht nur für uns geschrieben ist, sondern dass es gleichzeitig auch Prophetie enthält. Das heißt, das Alte Testament gibt uns auch einen Blick über zukünftige Ereignisse. Das haben wir auch schon vorher gesehen, nach dem Sündenfall, wo Gott ganz klar uns zeigt, dass das auch eine Bedeutung des Alten Testamentes ist. Und die vierte Bedeutung ist natürlich, dass wir dort etwas von seinem Sohn, von Jesus Christus finden, eben auch prophetisch geschrieben. Und dann kommt etwas Interessantes, da will ich noch kurz drauf eingehen, bevor ich zum nächsten Kapitel gehe. Das sind diese Verse 26 und 27. Es heißt in Vers 26, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Es ist interessant, er sagt hier nicht, dass er der Gott Japhets ist. Er sagt auch nicht, dass Gott der Gott Hams ist, sondern er sagt hier, dass er der Gott Sems ist. Wir werden das gleich noch sehen, aber das Ende von der Geschichte Sems in Kapitel 11 ist Vers 26, dass er Abraham zeugte. Und Abraham ist der Vater aller Gläubigen. Das heißt, diese Linie Sems, und zwar eine bestimmte Unterlinie von Sem, wird in Verbindung gebracht mit Abraham und über Abraham mit Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus kommt aus dieser Linie Sems. Die Linie Sems spricht also im Großen und Ganzen von Menschen, die das Bestreben haben, ihr Leben mit Gott zu führen. Wir werden das gleich noch sehen, das gilt nicht für die komplette Linie, aber das gilt für eine bestimmte Verzweigung aus dieser Linie Sems, die eben nachher, ich sage das nochmal, in dieser Linie von Abraham endet, woraus nachher, wie das auch Matthäus 1 uns zeigt, Jesus Christus hervorgeht. Und deswegen nennt Noah, und das ist jetzt schon wieder Prophetie. Ja, und Noah sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems. Und Kanaan sei sein Knecht. Und das Gleiche ist nachher auch mit Japhet. Weit mache es Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems. Das heißt, den wahren Segen gibt es wirklich nur in dieser Linie Sems, die in Jesus Christus mündet. Also wahren Segen gibt es nur in Jesus Christus. Das ist im Endeffekt hier diese prophetische Bedeutung. Da sind also diese drei Nachkommen von Noah. Und Gott sagt, aus einer Linie dieser Nachkommen, da wird einmal mein Sohn hervorkommen. Und wahren Segen kann es nur geben in Verbindung mit meinem Sohn. Das ist diese prophetische Bedeutung hier in diesen Versen 26 und 27. Das heißt, wir haben hier nicht nur einen geschichtlichen Bericht von dem, was passiert ist. Wir haben hier nicht nur eine warnende Lektion für unser Leben, dass wir auch bei Gott bleiben müssen, sondern wir haben gleichzeitig Prophetie und einen Hinweis auf seinen Sohn Jesus Christus. Also in diesen wenigen Versen finden wir vom Prinzip her komplett die Bedeutung des Alten Testamentes. Und die Zeit reicht nicht, um jetzt hier, wie gesagt, auf jedes Wort einzugehen, aber es ist schon interessant, Vers 27, da ist die ganze Zeit die Rede von einem Zelt und trotzdem heißt es, und er wohne in den Zelten Sems. Was eine komische Formulierung. Auf der einen Seite sagt Gott ihnen, sie sollen sich verteilen über die ganze Erde. Und sie hatten Zelte, es waren reine Nomadenvölker im Endeffekt. Und Gott, trotzdem sagt Gott, und er wohne in den Zelten Sems. Wie ist das möglich, wenn ich auf der einen Seite einen Zeltplatz habe, mich irgendwo auf dieser Erde verteilen soll, aber trotzdem gleichzeitig in diesen Zelten Sems wohnen soll? Ich sage schon, die Bedeutung ist eben, dass ich wohnen soll in einer geistlichen Verbindung mit Christus. Wir haben das auch bei Abraham. Vielleicht lese ich doch noch mal eben den Vers jetzt in 1. Mose 13. Auch interessant, 1. Mose 13, Vers 18. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres. Das Alte Testament unterscheidet gut zwischen Zelten und zwischen Wohnen. Johannes-Evangelium, können wir das ganz deutlich sehen. Und das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, und wohnte unter uns. Da steht eigentlich, und zeltete unter uns. Ich glaube, steht auch in der Fußnote. Nicht wahr, das Leben des Herrn Jesus, das war 33 Jahre hier auf dieser Erde. Dann hat unser Herr diese Erde wieder verlassen. Er zeltete, es war ein kurzzeitiger Aufenthalt. Aber Johannes 14 sagt, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Da sehen wir gut, wie Gott das jetzt unterscheidet. Denn wenn wir einmal dort sind, in dem Haus des Vaters, dann werden wir diese Wohnung nie mehr verlassen. Das eine, dieser ewige Aufenthaltsort, und das andere, dieses kurzfristige Bleiben, um anschließend diesen Ort wieder zu verlassen. Und so hatte Abraham sein Zelt, er war ein Fremdling, auf dieser Erde und gleichzeitig einen Wohnort unter dieser Terebinte Mamres. Es ist rein buchstäblich, beides gleichzeitig zu haben, völlig unmöglich. Kann ich irgendwo zelten und gleichzeitig unter dieser einen Terebinte wohnen? Aber da sehen wir die geistliche Bedeutung. Wir sind hier Fremdlinge in dieser Welt, aber haben trotzdem einen Aufenthaltsort in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit Christus. Und so wird uns das hier auch gezeigt. Sie sollten sich über diese Erde verteilen, aber es gab einen Wohnort, einen Aufenthaltsort und der war nur in Gemeinschaft mit ihm. Und auch hier heißt es, und Kanaan sei sein Knecht. Und damit, ich sag mal, endet Kapitel 9. Es endet mit diesem Tod von Noah, was ich eben schon erklärt hatte. Und dann kommt plötzlich Kapitel 10. Und jetzt haben wir wieder ein Beispiel dafür, dass die zeitliche Reihenfolge unterbrochen wird. Denn Kapitel 10 müsste eigentlich nach Kapitel 11, Vers 9 stehen. Wir lesen in Kapitel 10 dreimal, dass die Völker auf dieser Erde verteilt wurden nach ihren Sprachen. Einmal Vers 5. Von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln der Nationen in ihren Ländern, jede nach ihrer Sprache. Wir haben das Gleiche in Vers 20. Das sind die Söhne Hams nach ihren Familien, nach ihren Sprachen. Vers 31. Das sind die Söhne Sems nach ihren Familien, nach ihren Sprachen, in ihren Ländern, nach ihren Nationen. Kapitel 11, Vers 1. Und die ganze Erde hatte eine Sprache. Es zeigt uns also ganz klar, dass Kapitel 10 nach dem Turmbau zu Babel erst geschieht. Sie waren ja sogar in Kapitel 11, ich sag mal, in den ersten Versen ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Ja, Gott hat ihnen ja in Kapitel 9, Vers 1 gesagt, dass sie sich über diese Erde verteilen sollen. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Aber das taten sie nicht. In Kapitel 11 kamen sie alle an einem Ort zusammen. Es geschah, als sie alle nach Osten zogen. Dann fanden sie diese Ebene im Land Sinai und dann wohnten sie dort. Das war ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Gott hat ihnen nicht gesagt, sie sollen in eine Ebene gehen. Gott hat ihnen nicht gesagt, sie sollen dort in einem einzigen Landstrich bleiben. Gott hatte ihnen nicht gesagt, sie sollen dort eine Stadt bauen und sich dann noch im Hochmut einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht, was ihr Ziel gewesen ist. Sondern sie hatten eine Sprache und Gott hatte ihnen gesagt, verteilt euch über diese Erde. Aber sie taten das nicht. Aber hier in Kapitel 10 wird beschrieben, dass sie es doch taten. Aber sie taten es erst nach dem Turmbau zu Babel, weil sie da auch verschiedene Sprachen plötzlich hatten. Das heißt, Kapitel 10 muss ganz klar nach Kapitel 11, Vers 9 kommen. Und trotzdem steht es hier schon. Man muss die Frage stellen, warum? Ich hatte eben schon gesagt, weil es nicht ein reines Geschichtsbuch ist, sondern weil wir hier eine geistliche Bedeutung haben. Und das ist ganz interessant. Es fängt an mit den Söhnen Jafets, es kommen die Söhne Hams und es kommen danach die Söhne Sems. Ich möchte jetzt nur etwas aus Zeitgründen auch zu diesen Söhnen Hams sagen. Denn das ist ganz interessant. Es wird in Vers 22 kommt dann Apaksat vor. Den finden wir auch in Kapitel 11, Vers 12. Es kommt anschließend Heber vor in Vers 25. Und diesen Heber finden wir ebenfalls in Kapitel 11, nämlich in Vers 16. Es kommt dann in Vers 25 Peleg vor und diesen Peleg finden wir ebenfalls in Vers 16. Und Heber lebte 34 Jahre und zeugte Peleg. Und auch noch in Vers 18 und Peleg lebte 30 Jahre. Und dann passiert was Interessantes. Dass dieser Peleg noch einen Bruder hatte, und der hieß Joktan. Und dieser Joktan, der steht im Endeffekt in Kapitel 11 nicht. Das heißt also, wenn es um die Nachkommen von Sem geht, dann läuft Kapitel 11, Vers 10 bis Vers 16 zunächst einmal parallel zu den Versen 21 bis 25. Bis dahin laufen die Aussagen dieser beiden Abschnitte tatsächlich parallel. Aber dann gibt es einen gewaltigen Unterschied. Und das haben wir in diesem Namen Joktan. Also Kapitel 10, Vers 25 sagt, dem Heber wurden zwei Söhne geboren. Der eine heißt Peleg und der andere heißt Joktan. Und wenn ich nur Kapitel 10, Vers 25 hätte, dann hätte ich das Gefühl, dass Peleg keine Söhne gehabt hätte. Es wird uns kein einziger Sohn von Peleg erwähnt. Peleg wird überhaupt nicht mehr erwähnt, als wenn damit seine Stammeslinie zu Ende wäre. Es wird aber anschließend Joktan erwähnt und dann die Stammeslinie von Joktan. Und diese Stammeslinie von Joktan, die jetzt hier erwähnt wird, die mündet in den Turmbau zu Babel. Das heißt, es wird uns hier die Linie des Fleisches beschrieben. Ich will mal sagen, die Linie in erster Linie ohne Gott. Die Linie, die sich aber selbst zu einem Gott machen möchte, die Anerkennung und Ehre sucht. Ganz anders ist das in Kapitel 11. In Kapitel 11 haben wir wieder unseren Heber, was ich eben sagte. Und scheinbar, wenn wir nur Kapitel 11 hätten, Vers 16 und 18, hat Heber nur einen einzigen Sohn, nämlich der heißt Peleg. Das heißt, der Bruder von Peleg, nämlich Joktan, der wird in Kapitel 11 überhaupt nicht erwähnt. Aber dafür wird uns erwähnt, dass dieser Peleg doch Nachkommen hat, was wir in Kapitel 10 nicht finden. Und dass diese Nachkommen enden in Abraham, in Vers 26. Und diese Linie endet weiter in Jesus Christus. Es ist also die Linie der Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Und jetzt verstehen wir vielleicht, dass wir hier in diesem Kapitel, Kapitel 10 und Kapitel 11, eine ganz ernste Botschaft haben, die Gott hier schon uns Menschen gibt. Dass es zwei Linien auf dieser Erde gibt. Das eine ist die Linie mit Gott. Und die steht in Verbindung mit Jesus Christus. Und es gibt diese Linie ohne Gott. Und diese Linie, ja, die wird einmal nie mehr wieder erwähnt werden. Ja, du findest in Kapitel 11 diesen Joktan nicht. Nach dem Turmbau zu Babel ist Schluss. Etwas, was uns das Neue Testament auch erklärt. Ja, das eine ist die Linie des ewigen Lebens. Natürlich starben auch sie auf dieser Erde. Aber es ist die Linie mit Gott. Und Gott wird ihrer gedenken. Sie stehen in Verbindung mit Abraham, mit dem Vater aller Gläubigen. Und das andere ist diese Linie von Peleg, diese Linie von Joktan. Es ist diese Linie ohne Gott und ihrer wird nie mehr erwähnt werden. Und ich denke, das zeigt uns, warum diese Reihenfolge hier unterbrochen wird. Weil wir tatsächlich eine moralische Belehrung haben. Also das Alte Testament ist nicht nur in einer zeitlichen Reihenfolge geschrieben, sondern tatsächlich in einer geistlichen Reihenfolge. So ähnlich wie das Lukas-Evangelium. Das beginnt sogar, dass er der Reihe nach alles das aufgeschrieben hat. Aber das Lukas-Evangelium ist das unchronologischste Evangelium, was wir haben. Andauernd wird gesprungen. Es ist eine moralische Reihenfolge und das finden wir auch schon hier. Also diese eine Linie, die mündet in diesen Turmbau zu Babel, diese andere Linie mündet in Abraham, in den Vater des Glaubens. Was wir vorher natürlich noch in Kapitel 10 haben, ist, dass wir dort viele, viele Namen finden, jetzt in dieser Völkertafel, von vielen Ländern, die wir zuordnen können, von einigen auch nicht. Ja, zum Beispiel in diesen ersten Versen, in diesen Versen 2 und 3 und 4, da haben wir Magog und Madai. Ja, das sind sicherlich die Meder, das ist auch nachher Russland. Wir haben in Vers 4 ist die Rede von, wo ist es, von Javan, die Söhne Javans, ein anderer Name für Griechenland. In den Versen 6 und 7 haben wir Mizraim, Put und Kanaan, im Endeffekt Ägypten, Libyen und auch Äthiopien. Das heißt, wir finden schon in diesen einzelnen Namen auch viele Völker wieder, die später noch in der Bibel erwähnt werden. Es ist also eine Völkertafel, die tatsächlich ganz aktuell ist. Und dass das wirklich sehr alt sein muss, nur ein Beispiel in Vers 10. In Vers 10 ist die Rede einmal von Nimrod und dann wird der Anfang seines Reiches erwähnt, nämlich Babel und Erek und Akkad und Kalne im Land Sinea. Und von Erek wissen wir tatsächlich, dass die existiert hatte. Wir haben selbst einen Kegel im Museum, der ist ungefähr 2800 Jahre alt und da steht der Name Erek drauf. Es war also wirklich eine Stadt, die es damals gab. Es gibt kaum noch weitere Zeugnisse von dieser Stadt, aber es muss eine uralte Stadt gewesen sein. Und allein, dass diese Namen stimmen, das zeigt uns, dass diese fünf Bücher Mose wirklich alt sein müssen. Ja, wer heute Religionsunterricht hat, der weiß, dass fast alles in Frage gestellt wird. Ich werde nie vergessen, die erste Frage, die mein Sohn in Klasse 10 bekam, die war, von welchen Geschichten aus dem Alten Testament wissen wir, dass sie nicht wahr sind? Das ist auch eine rhetorisch geschickte Frage, ja. Ja, und dann wollte die Lehre natürlich hören. Schöpfungsgeschichte, Sintflutbericht, Völkertafel, also vom Prinzip her von der ersten bis zur letzten Seite. Aber das, ich sage das nochmal, dass solche Namen wie Erek auf Keilschrifttafeln nachgewiesen werden können und dass man damit zeigen kann, dass diese Städte tatsächlich existierten, das zeigt uns, wie alt diese Bücher Mose wirklich sein müssen. Denn sonst hätte man diesen Namen überhaupt nicht mehr bekannt, gewusst. Ja, das gibt uns schon so ein kleines Qualitätsmerkmal von dem, was hier steht. Es sind nicht einfach erfundene Geschichten. Ja, das nächste ist dann auch diese Stadt, dieser Landstrich Sinea. Vielleicht sage ich da doch nochmal da ein, zwei Sachen zu, denn es wird ja doch zweimal erwähnt, wohl in Vers 10 bei Nimrud im Land Sinea und dann auch in Kapitel 11, Vers 2, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea. Das ist natürlich der Ort, wo Babel steht. Das ist diese Gegend. Und ist uns klar, dass damit die erste Sünde im verheißenen Land in Verbindung stand? Ja, nachdem sie in dieses verheißene Land gekommen sind und dann nachher diese Sünde bei Achan geschah, die uns im Buch Josua beschrieben wird, da geht es ja um diesen Mantel, worin man Dinge versteckt und verborgen hatte. Und dieser Mantel, der bekommt nur ein einziges Kennzeichen. Das war dieser Mantel aus Sinea. Ja, daran sieht man, dass Gott hier schon darauf hinweist, was das für eine sündhafte Gegend ist. Und dort kamen sie hin und dort bauten sie sich dann diesen Turm. Warum in Vers 4? Weil sie sich einen Namen machen wollte. Und dann kommt der Herr herab und guckt sich einmal an, was dort geschah und untersucht das genau. Das finde ich auch sehr schön geschrieben hier in Vers 5. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt, um den Turm zu sehen. Natürlich hätte Gott das auch alles vom Himmel aus sehen können und hat auch sicherlich gesehen. Aber das zeigt uns hier, dass Gott sich jede Sache genau anguckt. Dass Gott wirklich alles überprüft, ja, dass Gott nicht irgend so ein Pauschalurteil fällt, sondern dass Gott sich ganz genau das Leben eines jeden Menschen anguckt. Dass Gott sich wirklich das Leben eines jeden einzelnen Gläubigen anguckt. Und wenn Gott ein Urteil fällt, dann ist das nicht irgendein Pauschalurteil, sondern liegt das darin, dass Gott dein und mein Leben ganz genau gesehen und beobachtet hat. Und dass Gott anschließend aufgrund seiner prüfenden Untersuchungen zu einem Ergebnis kommt. Und so ist das hier. Ja, der Herr, der fuhr herab, der guckt sich das alles an und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und haben alle eine Sprache. Und dies haben sie angefangen zu tun in Vers 6. Jetzt kommt wieder eine prophetische Aussage. Und nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Man wundert sich vielleicht manchmal, warum Gott so viel zulässt. Warum Gott auch manchmal so viel schreckliche Sachen zulässt, die Menschen erfinden. Man denke nur an so Sachen wie Klonen oder was weiß ich alles. Aber das sagt Gott schon hier in Vers 6 von Kapitel 11. Dass Gott jetzt einfach diese Dinge nicht mehr verhindern wird. Gott guckt sich das an, Gott lässt das zu, und der Mensch wird allerhand und sehr viel tun können. Nun wird ihnen nichts verwehrt werden, was sie zu tun ersinnen. Wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren. Es kam nicht ein einziger Mensch zu Schaden. Ja, viele denken vielleicht, dass bei dem Turmbau zu Babel, wenn Gott anschließend Gericht übte, dass er dort den Menschen an sich richtete. Gott handelt hier noch in Gnade. Das Einzige, was geschah, ist, dass sie einander nicht mehr verstanden. Also der eine wollte einen Hammer und bekam eine Kelle oder so ähnlich, muss man sich das vorstellen. Und irgendwie funktioniert das dann mit dem Bauen nicht mehr so gut. Und darum hörten sie auf und ließen diesen Turm und gingen. Der Herr zerstörte nicht den Turm, sondern Vers 8 sagt, der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Das heißt, das, was der Herr ihnen vorher als Auftrag gegeben hatte zu tun, in Kapitel 9, Vers 1, Wo sie nicht bereit waren, das von sich aus zu tun, das mussten sie jetzt tun, weil der Herr sie zerstreute. Und damit wurden die verschiedenen Gebiete in dieser Erde bewohnt. Es ist das Gleiche wie heute. Ja, wenn Gott den Menschen bittet, dass er zu ihm nach Hause kommt. Ja, wir bitten an Christi Stadt, lass dich versöhnen mit Gott. Mit einem Ziel, dass du Gott den Vater anbeten kannst. Dass du Jesus Christus groß machen kannst in deinem Leben, aber auch dadurch, dass du Gott dem Vater etwas von ihm erzählst. Das heißt, dass du jetzt freiwillig deine Knie vor ihm beugst. Ja, Gott bittet jeden Menschen, das zu tun. Aber wenn es einer nicht tut, dann wird Gott ihn einmal zwingen. Das ist das, was uns der Philipperbrief sagt. Dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Die einen tun es freiwillig, die anderen werden einmal in der Zukunft dazu gezwungen werden. Es war der Wunsch Gottes, dass sie sich über diese Erde verteilen sollten. Der Mensch tat es nicht. Gott zwang sie durch die äußeren Umstände und dass er sie über die Erde zerstreute. Aber Gott zerstörte nicht den Turm, sondern sie hörten auf, diese Stadt zu bauen. Und darum gab man dieser Stadt nachher den Namen Babel, eben Verwirrung, weil Gott dort die Sprachen verwirrte und sie verstanden einander nicht mehr. Das ist das, was hier geschah. Wir finden hier noch einen interessanten Hinweis und den möchte ich auch noch kurz erwähnen. Dieser Plural in Vers 7. Gott sagt hier nicht wohlan, lass mich herabfahren und ihre Sprache dort verwirren, sondern Gott sagt wohlan, lass uns herabfahren und ihre Sprache verwirren. Wer ist dieses uns? Es ist hier schon ein Hinweis dafür, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Wir haben das öfter im Alten Testament. Ja, dieser erste Hinweis, den wir hatten, der war natürlich schon in 1. Mose 1, direkt in Vers 1, wenn es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dann steht das Wort schaffen in der Einzahl, aber das Wort für Gott steht in der Mehrzahl. Das heißt, es waren mehrere Personen der Gottheit, die hier bei dieser Schöpfung tätig waren. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Gott im Endeffekt der Planer gewesen ist. Aber dass sein Sohn Jesus Christus derjenige war, der diese Schöpfung dann auch durchführte. Also der eine, der es geplant hat, der andere als derjenige, der es umgesetzt hat. Das heißt, wir haben hier schon einen Hinweis dafür, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Wir haben diesen zweiten Hinweis dann hier wohlan. Lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren. Und ich will mal noch eine Stelle anführen aus Sodom, bei Sodom und Gomorra. Da finden wir das auch. Kapitel 19, 1. Mose 19, Vers 24. Und der Herr ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Und es gibt noch einige weitere Stellen, die uns schon im Alten Testament zeigen, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Und trotzdem war es ein Geheimnis, ich sage mal, aus welchen Personen. Diese Beziehung Vater und Sohn ist etwas, was erst endgültig im Neuen Testament offenbart worden ist. Aber wir haben hier schon Hinweise. Und deswegen hier diese Mehrzahl wohlan, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren. Diese Verse zeigen uns noch etwas, dass Gott Interesse hat an dir und an mir. Ja, Gott sagt im Endeffekt, dass er herabfährt, dass er im Endeffekt, das heißt, dass hier auf diese Erde kommt. Und dass er dann dort ihre Sprache verwirrt. Gott hat das später in Vollkommenheit getan, als sein Sohn Mensch geworden ist, als er buchstäblich hier auf diese Erde kam. Aber er wird uns das schon zwischen den Zeilen ein klein wenig angedeutet. Das heißt, wir können hier aus diesen ersten drei Kapiteln, ich will das zum Schluss nochmal zusammenfassen, noch ein paar ganz wichtige Dinge auch für unser Leben lernen. Das erste ist, dass es nicht nur reicht, einen Anfangspunkt mit Gott zu haben. Es ist gut und absolut notwendig, einen solchen Startpunkt zu haben. Und ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, auch wirklich diesen Punkt in seinem Leben hat, wo er mit seiner Sündenschuld zu Gott gekommen ist und wo er dann wirklich die Entscheidung getroffen hat, sein Leben mit Gott zu führen. Aber das Zweite ist, dass ich dann auch mein Leben weiter mit Gott führen muss. Das heißt, dass ich in der Gemeinschaft mit Gott bleiben muss, was ein Noah eben leider nicht tat. Er hat die Selbstbeherrschung verloren und ist in Sünde gefallen. Und Gott sagt, Noah, während des letzten Drittels deines Lebens konnte ich dich leider für mich nicht mehr gebrauchen. Wir haben gesehen, dass gleichzeitig in 1. Mose 9 schon eine Prophezeiung ausgesprochen wird, nämlich dass es wahren Segen nur in der Gemeinschaft mit Jesus Christus geben wird. Dass Gott sich hier als der Gott, wo ist es in Vers 26, sich als der Gott Sems bezeichnet. Dass Gott sich aber auch um Japhet kümmert und ihn segnet, indem er ihm viel Platz auf dieser Erde gibt. Aber wenn Japhet wirklich den Segen Gottes genießen möchte, dann geht das nur in Gemeinschaft mit Sem, eben mit dem, ich sag mal, Sohn Gottes, mit Jesus Christus. Es ist sonst unmöglich. In Kapitel 10 wird plötzlich ein Abschnitt vorgegriffen. Etwas, was eigentlich erst nach Kapitel 11, Vers 9 kommt, wo Gott uns die Völkertafel vorstellt, wo wir lernen können, wie welches Volk mit wem verwandt ist. Aber Gott zeigt uns gleichzeitig, dass es zwei Linien von Menschen gibt. Und das finden wir bei Heber, denn bei ihm heißt es sogar sehr ausdrücklich, dass ihm zwei Söhne geboren werden. Und dann erfahren wir von beiden Söhnen die Namen, nämlich von Peleg und von Joktan. Und Joktan ist diese Linie des Fleisches, die nachher in diesem Turmbau zu Babel endet und mündet, wo der ganze Hochmut des Menschen sichtbar wird. Aber wo Gott in Gnade erscheint, sie gleichzeitig an dem Weiterbau hindert, den Menschen verschiedene Sprachen gibt und dann dafür sorgt, dass das geschieht, worum er sie vorher gebeten hatte. Dass dann anschließend diese Linie wieder aufgegriffen wird von Heber, aber dann über Peleg, die eben mündet in Abraham. Ich will einmal sagen, es ist diese Linie des Lebens. Denn ich wüsste nicht, dass wir dort nochmal irgendetwas davon lesen, dass jemand stirbt, obwohl sie ganz klar gestorben sind. Ja, das ist ja das, was diese Verse 16 bis 26 so interessant macht. Es ist immer nur Leben. Und Heber lebte. Vers 19. Und Peleg lebte. Vers 20. Und Regu lebte. Vers 21. Und Regu lebte. Vers 22. Seruk lebte. Vers 23. Nochmal Seruk lebte. Vers 24. Nahor lebte. Vers 25. Das Gleiche. Vers 26. Tara lebte. Es ist wirklich die Linie des Lebens. Das ist nicht normal bei diesem Stammbaum. Wir hatten ja schon mal einen gehabt. Mal eben gucken in 1. Mose 5. Da wird das etwas anders formuliert. Da haben wir das auch immer wieder mit dem Leben. Aber wir haben auch den Tod. Kapitel 5, Vers 3. Und Adam lebte 130 Jahre. Vers 5, und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Vers 6, Seth lebte 105 Jahre. Vers 8, und er starb. Das haben wir, glaube ich, insgesamt 8-mal. Das heißt, bei jedem Namen haben wir zum einen, dass er lebte und gleichzeitig, dass er starb. Das ist so etwas, wie oft diese Stammbäume im Alten Testament beschrieben werden, diese Linien. Interessanterweise fehlt das immer in Kapitel 11 ab Vers 16. Sie lebten, natürlich starben sie, aber es wird hier nicht erwähnt. Ich sage nochmal, es ist diese Linie des Lebens. Es zeigt uns etwas von dieser moralischen Reihenfolge, wie dieses Wort Gottes aufgeschrieben worden ist. Zum Schluss noch ein kurzer Gedanke zu Kapitel 10, Vers 25. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Oder wie die Fußnote sagt, verteilt. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck. Der wird nie benutzt, wenn Völker über die Erde verteilt werden. Dann steht da im Hebräischen ein völlig anderer Ausdruck. Sondern dieser Ausdruck wird immer dann benutzt, wenn irgendwelche Landmassen verteilt werden. Und das ist für uns einer der Hinweise dafür, dass das vielleicht die Zeit ist, wo schon sich die Kontinente voneinander entfernten. Das ist ja etwas, was wir heutzutage auch beobachten. Deswegen haben wir ja auch Erdbeben und andere Naturkatastrophen, weil die verschiedenen Kontinentalplatten sich voneinander wegbewegen. Manchmal berühren die sich und schrappen aneinander. Manchmal wird auch die eine unter die andere gedrückt. Und die Folge davon, das können zum Beispiel Erdbeben sein, das können Vulkanausbrüche sein, das können verschiedene, ich sag mal, Naturkatastrophen sein. Und es ist keine Frage, dass uns das die Bibel auch zeigt. Denn in 1. Mose 1 lesen wir ein ganz anderes Aussehen der Erde. In 1. Mose 1 heißt es nämlich, Vers 10, ich lese mal Vers 9, und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und es werde sichtbar das Trockene. Und es wurde so. Und Gott nannte das Trockene Erde. Es wird hier also ganz klar die Einzahl benutzt. Vom Prinzip her beschreibt die Bibel die Erde hier so, als dass die Erde aus einer zusammenhängenden Landmasse besteht, warum dann eben auch Ozeane liegen. Also etwas, was die Evolutionslehre genauso behauptet. Sie behauptet ebenfalls, dass die Erde mal eine zusammenhängende Landmasse gewesen ist. Und wer sich einen Atlas anguckt, der sieht ja auch, dass Südamerika wunderbar, die Ostküste Südamerikas wunderbar an die Westküste von Afrika passt. Wenn man Gesteinsproben sammelt, sind die tatsächlich gleich. Ja, das heißt, die Gesteinsproben an der Ostküste Südamerikas, die sind identisch mit denen von der Westküste Südafrikas. Also die Kontinente hingen tatsächlich mal aneinander. Das ist eben etwas, was die Bibel auch sagt hier in 1. Mose 1. Heute ist das nicht mehr so. Wenn das der Fall wäre, könnte man zu Fuß nach Australien gehen oder nach Amerika, was sicherlich völlig unmöglich ist. Das heißt, die Kontinente sind voneinander zum Teil getrennt, was wir eben auch beobachten. Nach Ansicht der Evolutionisten dauert das natürlich Jahrmillionen oder viele hundert Millionen Jahre, bis das geschehen ist zu unserem heutigen Bild, was wir von der Erde haben. Hiernach ging das viel schneller und war vielleicht eine Folge der Sintflut. Vielleicht ist es sogar während der Sintflut auseinandergebrochen und hat jetzt hier an Katastrophen seinen Höhepunkt erreicht und dass deswegen Peleg diesen Namen bekommt, Verteilung oder Zerteilung, weil einfach in seiner Zeit diese Kontinente sich voneinander trennten. Wir wissen das natürlich nicht genau, niemand von uns war dabei, aber es ist eine Möglichkeit, um das zu erklären und dann brauchen wir dafür auch nicht die Jahrmillionen, sondern dann fand das innerhalb von einigen Jahrtausenden statt. Das ist natürlich zeitlich gesehen schon ein kleiner Unterschied, aber das jetzt hier nun mal ganz nebenbei zu dieser etwas naturwissenschaftlichen Seite in diesem Vers. Viel wichtiger ist, dass wir diese geistlichen Belehrungen nicht vergessen und dass wir uns wirklich die Frage stellen, zu welcher Linie gehören wir? Zu dieser Linie mit Gott, die in das ewige Leben führt? oder zu dieser Linie ohne Gott, die einmal in der ewigen Verdammnis enden wird. Es gibt nur ein Entweder-Oder. Es gibt auch hier nur diese beiden Linien. Die eine, die ihr Ende findet mit dem Turmbau zu Babel, und die andere, die fortgeführt wird in Abraham bis zu Jesus Christus.